Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Und dazu herzlich willkommen. Wer wird denn gleich wieder in die Luft gehen, kaum dass die Pandemie eine Pause macht und das Reisen wieder losgeht? Fliegen ist mit der größte Luxus, den sich mobile Menschen leisten und trägt massiv zur Klimakatastrophe bei. Die Luftfahrtbranche will wieder durchstarten, die Reisenden offenbar auch. Eine wachsende Bewegung von Klimaschützern plädiert aber dafür, jetzt am Boden zu bleiben und für radikale Reformen bei der Mobilität. Aber wie? Umweltsünder Luftfahrt. Fliegen begrenzen, verbieten, klimaneutral machen. Wir diskutieren im Wortwechsel heute darüber mit Matthias von Randow, dem Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehr. Patrick Bernau, dem Ressortleiter Wirtschaft bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dem Zukunfts- und Trendforscher Matthias Hawks und Carola Knut vom Bundesvorstand der BUND-Jugend. An Sie alle herzlich willkommen. Herr von Randow, wir fangen mit Ihnen mal an. Absolutes Chaos an den Flughäfen, gestrichene Flüge, wütende Reisende. Steht uns ein Horrorsommer bevor und was tun Sie von Seiten der Luftfahrtbranche dagegen?
Es ist ja so, dass jetzt nach diesen 2,5 Jahren der Corona-Pandemie, in denen ja so gut wie nicht mehr geflogen worden ist, wir jetzt erleben, dass die Menschen wieder fliegen wollen und das in einem Ausmaß, wie wir es gar nicht vorhergesehen hatten, hat ja viel Diskussion gegeben, dass in der Pandemiezeit auch die Menschen ein anderes Verhalten einstudiert hätten und dass nach der Pandemie weniger geflogen würde. Fakt ist, die Nachfrage ist stark und, sage ich auch mal vor dem Hintergrund des Kontextes, den wir heute diskutieren, dieser enorm auch wieder zunehmende Luftverkehr muss mit allen Kraftanstrengungen eben klimaneutral gestaltet werden.
Ich hatte jetzt aber erstmal nachgefragt, was tun Sie aktuell, um dieses Chaos zu beseitigen?
Also erst einmal ist es ja so, dass man sich fragen muss, woher kommen denn im Moment die Engpässe, die wir haben? Erstmal ist es so, dass die Unternehmen, das sind viele Unternehmen, das sind die Flughäfen, das sind die Dienstleister in den Flughäfen, das ist die Bundespolizei mit ihren Dienstleistern für die Sicherheitskontrollen, auch die Airlines, personell noch nicht wieder auf dem Niveau sind wie vor der Pandemie. Gleichzeitig steht die Herausforderung da, jetzt, dass Urlaubsreiseverkehr ansteht. Das heißt, die Menschen drängen in den ersten Urlaubstagen massiv an die Flughäfen und da wird es auch weiterhin zu Engpässen kommen und eine angespannte Personalsituation, eine enorme Anfrage und eben dann die Sommerreisezeit.
Nun kommt die Sommerreisezeit ja nicht wirklich überraschend. Patrick Bernau von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ist das Chaos eines mit Ansage?
Es hätte ein Chaos mit Ansage sein können, aber leider hat es uns ja tatsächlich niemand angesagt. Soweit hat Herr von Randow aus meiner Sicht, haben Sie durchaus recht, niemand hatte damit gerechnet, dass die Reisetätigkeit so schnell wieder in dem Maß hochgeht. Aber man merkt ja wirklich, dass die Leute jetzt an allen Ecken und Enden die Chancen nutzen wollen, die sie haben. Ich höre inzwischen schon Leute, die sagen, ich reise jetzt nochmal. Wenn ich jetzt, wann dann? Im Winter kommt Corona, dann kommen irgendwann die Klimaregeln. Wann soll ich meine Flugreise machen, die ich noch auf meiner Bucketlist fürs Leben habe, wenn ich das nicht jetzt tue? Das hatte zwar so keiner auf dem Schirm, aber rückblickend wirkt das total klar und man hat sicher auch Verständnis für jeden, der jetzt am Flughafen steht, auch wenn einem dann, wenn man am Flughafen steht, das Verständnis für die Situation gelegentlich ausgeht.
Matthias Hawks, Sie als Zukunftsforscher sind derjenige, der vielleicht nicht nur in die Glaskugel guckt, aber kann es tatsächlich sein, dass das sozusagen jetzt das letzte Aufbäumen einer Branche ist, die sich offenbar gerade selber abschafft?
Also das glaube ich nicht. Es ist eher andersrum, dass alle Branchen und vor allen Dingen auch die Flugbranche in einen generellen Wandlungsprozess, der durch Krisen angefeuert ist, eben hineingeht. Und das erzeugt einerseits einen Druck in Richtung auf die ökologischen Fragen, in der Tat auf Dekarbonisierung. Das ist letztendlich auch das Produkt des Gaskrieges, den wir momentan erleben, auch der größeren Wahrnehmung dieses Themas in der Öffentlichkeit. Das alte Normal des Fliegens war eben so normal nicht und das offenbart sich jetzt. Also die Jobs am Flughafen sind einfach nicht mehr begehrt. Wenn die Leute dort plötzlich keine Arbeit mehr haben, dann gehen sie woanders hin. Das geht ja nicht nur den Fliegern so, das geht ja auch der Gastronomie so und vielen anderen Billiglohnbranchen. Also es gibt jetzt so eine Art Kassensturz, nicht? Und die Arbeitswelt verändert sich massiv. Und diese ganzen Turbulenzen bei einem sehr, sehr komplexen System wie dem Flugsystem Das schaukelt sich natürlich aus und das ist, glaube ich, erst der Anfang. Das wird noch heiß hergehen an dieser Front. Aber es wird interessant und es wird letztendlich auch zu einem großen Wandel führen.
Der große Wandel, Carola Knut, Sie vom Bundesvorstand der BUND-Jugend, Sie sind die jüngste Vertreterin hier in der Runde mit Anfang 20. Wie sehen Sie diese Zukunft, die da aus uns zukommt, oder anders gefragt, wie wünschen Sie sich die?
Was halt wichtig ist, auf jeden Fall, ist ein suffizienteres Leben mit dem Flugverkehr. Also wir können nicht wieder so viel fliegen wie vor Corona. Und dass dieser ganze Chaos, den Sie jetzt angesprochen haben, das zeigt auch, dass es einfach keine Alternativen bisher gibt, die es aber brauchen wird. Die müssen ausgebaut werden. Also es ist so eine Mobilitätswende, wie wir sie ja immer wollen, hat beides. Einmal ein weniger und ein Verbessern oder einen Alternativen schaffen.
Wann sind Sie eigentlich das letzte Mal geflogen oder sind Sie überhaupt schon geflogen?
Ich glaube, das hat hier gerade gar nicht so richtig viel zur Debatte, weil wir im globalen Norden haben total die Chance, viel zu fliegen und andere Menschen in anderen Teilen der Welt nicht. Es sind 80% der Weltbevölkerung, die noch nie geflogen sind. Demnach ist es eine Frage nicht nach einzelnem Verhalten, sondern nach einer globalen Gerechtigkeit.
Kann ich die Frage nochmal in die Runde stellen, wann Sie das letzte Mal geflogen sind, Herr Hawks?
Ja, also ich bin Vielflieger, das gestehe ich gerne, aber eben mit einem starken Gewicht auch auf ökologischen Bedürfnissen. Also ich versuche auszugleichen und ich gleiche auch konsequent aus, was möglich ist.
Also mit Kompensationsmaßnahmen?
Aber ich fliege eigentlich 2-mal in der Woche in meinem Beruf zusammen.
Herr Bernau, wie ist es bei Ihnen?
Ich persönlich fahre sehr gern Bahn. Das geht von Frankfurt aus auch ziemlich gut. Ich bin das letzte Mal vor der Pandemie geflogen.
Herr von Randow, bei Ihnen ist es wahrscheinlich sehr viel häufiger. Wie oft fliegen Sie?
Das ist konjunkturabhängig, kann ich sagen, aber ich fliege viel. Ich bin diese Woche 2-mal geflogen, zuletzt gestern.
Welche Strecken fliegen Sie dann? Wie Kurzstrecke?
Nein, da gehe ich gerne auf die Bahn. Ich bin ein begeisterter Bahnfahrer. Von daher, da wo das möglich ist und die Bahn mir ein attraktives Angebot macht, das ist in der Regel da, wo die Bahnreisezeiten nicht mehr als 3 Stunden zum Ziel sind, da nutze ich das ausgesprochen gern. Ansonsten gehe ich auf den Flieger.
Nun sind ja die Alternativen im Moment auch schwierig, weil die Bahnen sind überfüllt, Autobahnen auch schwierig, Reisezeit sowieso stauträchtig. Wir wollen hier übers Fliegen sprechen. Sie hatten das eben, Herr von Randow, in Ihrem Eingangsstatement schon angesprochen. Sie wollen möglichst schnell klimaneutral werden. Ist sozusagen Ihr Ziel, dass Sie weitermachen wie vor der Pandemie, aber dann möglichst ohne klimaschädliche Emissionen?
Also ich finde, Frau Knut hat das so wunderbar auf den Punkt gebracht. Die Mobilitätswende besteht aus 2 Dingen. Erstens vermeiden und zweitens das, was an Mobilität über Verkehr abgewickelt wird, möglichst klimaneutral organisieren. Das ist das Zentrale. Wenn ich das auf den Luftverkehr übertrage, heißt das Verkehr vermeiden. Das ist im Wesentlichen nur möglich im Bereich der Kurzstrecke. Das heißt, reden wir mal über den innerdeutschen Verkehr. Da geht es darum, diesen auf die Schiene zu verlagern, was wir leider in der Pandemie gesehen haben, dass er nicht auf die Schiene verlagert worden ist, sondern im Wesentlichen ins Auto. Aber wir hoffen, dass das perspektivisch wieder auf die Schiene geht. Das begrüßen wir sehr, das unterstützen wir, da arbeiten wir auch intensiv mit der Bahn zusammen, dass das stärker vorankommt. Aber nochmals, hat Voraussetzungen bei der Bahn. Allerdings, wenn wir über die Klimaemissionen insgesamt sprechen, geht es entscheidend darum, dass wir den internationalen, das heißt den europäischen und transkontinentalen Verkehr, denn da kommt die Masse der Klimaemissionen her, dass wir den klimaneutral gestalten. Und da gibt es 3 wesentliche Hebel. Erstens ist das, und das ist bisher der größte und wird auch noch für einige Jahre der größte Hebel sein, Sie müssen bestehende alte Flugzeuge ersetzen durch neue, energieeffizientere. Das bringt in der Regel eine CO2-Reduktion von 20-25%, setzt Milliarden Investitionen voraus, die aber auch getätigt werden. Zweitens, wir müssen das fossile Kerosin ersetzen durch einen nachhaltigen Kraftstoff. Daran arbeiten wir intensiv, sowohl mit der Bundesregierung als natürlich auch mit den Gesetzgebern auf europäischer Ebene. Und das Dritte ist, weil das alles lange dauert und eigentlich viel zu lange, was ich eben gesagt habe, müssen wir doch schon jetzt CO2-Neutralität sichern. Und deswegen sagen wir, es ist richtig, dass Luftverkehr für seine CO2-Emissionen bezahlt. Und das beste Mittel dafür ist der Emissionshandel, den es aber leider nur im europäischen Luftverkehr gibt. Am besten wäre es, wir hätten den im internationalen Luftverkehr, aber da zahlt dann der Luftverkehr für seine CO2-Emissionen und trägt damit zur CO2-Neutralität bei. Das sind die wesentlichen Hebel.
Patrick Bernau, die Ansage, dass man mit E-Fuels, also hauptsächlich wasserstoffbetriebenen Flugzeugen, die ja jetzt erst ganz langsam und zwar nur noch in den Pilotphasen sind, auf der ILA jetzt, auf der Internationalen Luftfahrtausstellung, gibt es natürlich auch einige Hersteller, die ihre Propellermaschinen da zeigen, eine Turboproppenmaschine von Dornier ist eine etwas größere. Das kann aber ja diesen großen Flugverkehr nicht ersetzen. Und wir haben diese E-Fuels ja auch noch nicht. Wie schnell kann sowas überhaupt gehen und löst das die Probleme?
Wenn wir das im großen Maßstab haben an E-Fuels, dann kann das unsere Probleme sehr weitgehend lösen, die wir haben. Und ich habe auch ehrlich gesagt Zuversicht, dass das sehr viel schneller gehen kann, als wir uns das jetzt im Moment vorstellen. Ich habe im Zusammenhang mit der Verbrennermotordiskussion nochmal geguckt, wie sah denn die Welt vor 13 Jahren aus, im Jahr 2009? Da war auf der Automesse in Detroit ein kleines Start-up, auf das jeder fasziniert geguckt hat, aber niemand hat richtig geglaubt, dass daraus was wird. Das war ungefähr so wie die E-Fuels heute, war in der Pilotphase und dieses Start-up heißt Tesla. Jetzt 13 Jahre später stößt das neben Brandenburg rund 60.000 Autos im Jahr aus. Das zeigt, wie schnell solche Entwicklungen gehen können, wenn man mal in Gang gekommen ist. Und dann lassen sich E-Fuels zwar mit hohem Energieeinsatz, aber eben auch an Stellen produzieren, wo man viel Energie hat. Man kann E-Fuels einfach in der Wüste von Nordafrika, von Arizona, an den Stellen auf der Welt produzieren, wo die Sonne scheint und sie dann dorthin transportieren, wo sie gebraucht werden. Und für die Übergangszeit ist der Emissionshandel, den Herr von Randow angesprochen hat, auch noch ein ganz wichtiges Element. Da wird sich, glaube ich, nachher lohnen, noch mal einen Moment länger drüber zu sprechen. Für den ersten Moment nur einmal gesagt, der Emissionshandel deckelt ja für die Bereiche, für die er zuständig ist, die CO2-Emissionen, Punkt. Egal, was wir tun, egal, wie viel wir fliegen, der europäische Flugverkehr ist im Emissionshandel drin. Und egal, ob wir fliegen oder nicht, das CO2 wird ausgestoßen, entweder vom Luftverkehr oder von polnischen Kohlekraftwerken.
Ich habe eine Zahl gelesen, eine Studie, die die Bewegung Degrowth gemacht hat und auch das Öko-Institut hat eine größere Studie gemacht, dass wenn alle Flugzeuge, so wie sie vor der Pandemie hier in Deutschland geflogen sind, es aufkommen, müsste jeglicher Strom, der aus erneuerbaren Energien kommt, sozusagen in E-Fuels für Flugbenzin umgewandelt werden. Dann haben wir für nichts anderes mehr erneuerbare Energien. Heißt das im Grunde nichts anderes, als dass wir einen Schritt zurück machen müssen, überhaupt weniger fliegen, Matthias Hawks?
Also das wird schwer durchzusetzen sein und auf Dauer wird es in der Tat vielleicht Umstrukturierungen geben, dass in einigen Sektoren weniger geflogen wird. Das ist, deutet sich ja auch schon an. Aber die entscheidende Frage ist, wie schnell können wir solarisieren und den Wind nutzen und neue erneuerbare Technologien erschließen? Wie schnell geht in den Wüstengebieten der Erde dieses Ramping-up der Erneuerbaren vonstatten und wer investiert darin? Und das ist eben die zentrale Frage. Was ja auffällig ist, ist, dass die Luftfahrtindustrie, so sehr ich sie auch liebe, sich immer in einer vornehmen Art zurückhält, wer quasi dafür verantwortlich ist. Die Investitionen in diese Technologien, die spürt man natürlich nicht. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir als Kunden keine richtige Wahl bis jetzt haben. Also ich weiß inzwischen, ich habe mühsam herausgefunden, dass man SAF, also Synthetic Airline Fuel, selbst kaufen kann. Ich kaufe den selber quasi für meine Flüge. Also ich habe wirklich ein gutes Gewissen. Das ist aber irgendwo ganz versteckt im Internet nur zu finden. Im Grunde genommen bräuchte man heute so etwas wie bei der Bioernährung, dass man eine Alternative auch als Konsument hat und dass das auch entsprechend gelabelt wird, nicht? Also dass man sagt, ich kann hier quasi einen Green Flight buchen. Und diese Produkte sind gar nicht im Angebot, weil die Branche immer noch mit ihrem großen Abwehrkampf gegen die Billigflieger beschäftigt ist. Und das ist, glaube ich, die eigentliche Front, um die es geht. Also wir werden weiter fliegen, es wird teurer werden und dadurch aber auch qualitativ höher im Sinne der Dekarbonisierung. Und dieser Pfad ist abzusehen.
Ne? Matthias von Randow sitzt hier bei mir im Studio, deswegen kann ich sehen, dass er den Kopf schüttelt und lächelt.
Ja, vielleicht, Herr Hawks, zwei Anmerkungen. Ich meine, ich spreche ja jetzt hier für die Fluggesellschaften, die ich zu vertreten habe. Ich bin ja nicht der Weltluftverkehrsverband, ich bin der Deutsche Luftverkehrsverband. Ich will das mal an einem Beispiel erläutern aus unserer Mitgliedsfluggesellschaft, unserer größten. Das, was Sie eben angesprochen haben, mit den buchbaren PTL-Kraftstoffen. Sie können heute bei der Lufthansa. Und das direkt im Buchungsprozess. Das ist nirgendwo im Internet versteckt. Das hat die Lufthansa gerade in der letzten Vergangenheit entwickelt, im Buchungsprozess zu buchen, dass für den Anteil, den Sie verbrauchen, auf Ihrem Flug zum Beispiel nach Washington, die Lufthansa für Sie PTL-Kraftstoff tankt. Das macht nicht jede Airline weltweit. Wir hoffen, dass das irgendwann der Fall ist, dass das wirklich auch in ganz vielen Airlines praktiziert wird. Das ist das eine. Das zweite, weil ja auch angesprochen worden ist, wir täten zu wenig, wir würden uns irgendwie zurückhalten. Ich will Ihnen mal Folgendes sagen. Seit Jahren werben wir darum, gegenüber auch den politischen Verantwortlichen, dass genau der Systemwechsel in Richtung nachhaltige Kraftstoffe, insbesondere auch strombasierte Kraftstoffe, erfolgt. Und ich möchte ein konkretes Beispiel nennen. Wir haben 2020 als Luftfahrtverband angestoßen, mit der Bundesregierung eine Roadmap zur Produktion von PTL-Kraftstofffazilitäten zu sorgen. Das haben wir von Seiten der deutschen Luftverkehrswirtschaft angestoßen und haben erreicht, dass über diesen Prozess letztes Jahr im April, auf dem Höhepunkt noch von Corona-Pandemie und einem völligen Niederliegen des Luftverkehrs, diese PTL-Roadmap der Bundesregierung dann auch finalisiert und veröffentlicht werden konnte. Also ich will einfach deutlich machen, wir halten es für geradezu dringend erforderlich, da Fortschritte zu machen. Und wir sehen uns da auch als Motor. Frau Koltmann hat einen wichtigen Punkt angesprochen, wie viel erneuerbare Energieressourcen dafür erforderlich sind, um diesen Kraftstoff zu erzeugen. Und Sie haben es genau auf den Punkt gebracht. Wenn wir den Kraftstoff, den wir jetzt alle Flüge ex Deutschland tatsächlich verbrauchen, ersetzen wollten durch einen strombasierten Kraftstoff, der durch den Einsatz erneuerbarer Energien überhaupt erst gewonnen werden muss, müsste die Infrastruktur an erneuerbaren Energien, die wir hier in Deutschland haben, verdoppelt werden. Das ist eine energiepolitische Grundsatzentscheidung, die können wir nicht alleine treffen. Das ist eine gesellschaftliche Frage, gesellschaftspolitische Frage, die müssen wir insgesamt treffen und auch
nur
in der Europäischen
Fliegen,
Union.
Nur für das Fliegen, das ja nur wenige tun, also das ist ja nicht die Mehrheit der Bevölkerung, wäre das wahrscheinlich gar nicht sozial, auch nicht richtig demokratisch. Aber Carola Knut, Sie wollten auch einsteigen und was dazu sagen.
Ich wollte mich nochmal auf den Punkt beziehen, dass wir in Zukunft weiterhin fliegen werden, weil dem würde ich vehement widersprechen. Diese Klimakrise ist einfach eine Krise, die in Zukunft immer stärker werden wird, und da ist jede Emission, die nicht ausgestoßen wird, die gerechteste und die fürs Klima am besten investierte Emission. Und das geht auch, also durch zum Beispiel Kurzstreckenflugverbote kann man weniger fliegen, durch eine richtige Bepreisung, dass alle externen Kosten, also alle Kosten, die sich im Nachhinein auf die Gesellschaft auswirken würden, dass sie im Preis einbegriffen sind. Das sind alles Möglichkeiten, wie die Menschen umgesteuert werden und zum Umdenken gebracht werden, weniger zu fliegen. Und es sind ja mittlerweile auch sehr viele Lösungen auf dem Tisch. Wir haben durch Corona gemerkt, dass man nicht immer präsent sein muss. Es gibt einfach super viele Online-Tools, wie man sich überall auf der Welt vernetzen kann. Und generell auch, es muss ein Umdenken her, dass man nicht für ein Wochenende nach Mallorca fliegt. Und das ist eigentlich egal, ob man jetzt für einen Spaß nach Mallorca fliegt oder für einen Städtetrip nach Paris ein Wochenende. Sowas muss einfach aus den Köpfen raus. Das kann man durch Bildung schaffen, aber auch durch eine Bepreisung.
Über diesen Verzicht und weniger ist mehr können wir später nochmal sprechen. Ich würde sehr gerne noch bei den Ersatztreibstoffen bleiben. Es geht ja nicht nur um die sogenannten E-Fuels, sondern auch um Agro-Sprit, also der zum Beispiel mithilfe von Palmöl hergestellt wird. Patrick Bernau, ist auch das, was da noch an der Erzeugung an Klimaschädlichem dranhängt, an Landrodung, an Vertreibung von Bevölkerung, an Artenschutzproblemen, alles, was damit dranhängt, haben wir das alles noch nicht wirklich eingepreist, wenn wir sagen, oh toll, da kommt Biosprit?
Ob Biosprit jetzt am Ende die Lösung sein wird, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, eben aus den von Ihnen genannten Gründen. Was mich immer ein bisschen ärgert, und ich finde auch, Herr von Randow, da haben Sie sich gerade wieder ein bisschen leicht gemacht, wir tun immer so, als müsste die ganze Energie, die wir fürs Fliegen brauchen, in Zukunft aus Deutschland kommen. Wir kriegen aber das Kerosin, das wir heute zum Fliegen brauchen, auch nicht aus Deutschland. Und ja, da muss man die Quellen ein bisschen besser diversifizieren, als man das bisher gemacht hat. Das haben wir in den letzten Monaten jetzt wirklich hinreichend und zur Genüge gesehen. Aber die Sonne schickt der Erde mehr Energie, als wir überhaupt verbrauchen können. Nachhaltig CO2-neutral. Wir müssen sie auffangen an den Orten, wo die Energie ankommt. Und das sind die sonnenreichen Gegenden. Und sie dann dorthin transportieren, wo wir sie brauchen. Dann müssen wir nicht weiter darüber sprechen, ob das die deutsche Gesellschaft hinkriegt oder nicht und ob wir in Deutschland genügend erneuerbare Energien dafür kriegen. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir sie von dort kriegen, wo sie hergestellt werden. Und da gibt es politisch weniger stabile und politisch stabilere Regionen. Und in der Wüste von Arizona kann man aus meiner Sicht problemlos damit anfangen, jederzeit. Da sehe ich übrigens auch schon die ersten Fabriken.
Herr Bernau hat absolut recht. Ich wollte ja nur mal ein Beispiel geben über die Dimension, das heißt den Massebedarf an erneuerbarer Energie. Ist doch völlig klar, dass wir das nicht in Deutschland machen. Deswegen habe ich gesagt, es ist eine energiepolitische Grundsatzentscheidung, wo wir diese Energie herbekommen. Das muss uns klar sein. Natürlich wird das nicht in Deutschland gemacht.
Nun ist ja die Diskussion um diese Kraftstoffe, Ersatzkraftstoffe durchaus charmant, wenn man sich vorstellt, es wird weitergeflogen, alles schön bequem wie bisher und hinten kommt nur noch Wasser raus. Nehmen wir da nicht in den Blick, dass Fliegen klimaschädlich noch auf andere Weise ist, dass nämlich noch zweimal mehr als jetzt Ausstoß durch Sprit, zum Beispiel Wolkenbildung, Ozon und so weiter mit hinzukommt. Außerdem wir auch den Flughafenbau und den Betrieb von Flughäfen als klimaschädigend durchaus mit in den Blick nehmen müssen. Ist das etwas, Matthias Horks, was wir mehr als Gesamtkonzept sehen müssen?
Ja, aber ich glaube, das ist fatal, in diese Richtung weiterzudenken, weil wir kommen wir natürlich in eine, nicht nur eine Spaltung der Gesellschaft, das auch, und auch eine Spaltung von uns selbst, weil alle unsere Aktivitäten, ja, selbst das Atmen schon, ist natürlich in diesem Sinne dann in einem absoluten Maßstab umweltschädlich. Und die Frage ist natürlich, wenn wir über Dekarbonisierung nachdenken, wir haben in allen Bereichen, haben wir im Prinzip die Technologien, die müssen sich natürlich skalieren und die müssen sich weiterentwickeln. Das war ja dieselbe Diskussion mit dem Elektroauto übrigens. Ich fahre seit 10 Jahren Elektroauto, bin überall hingekommen, habe noch nie ein Problem gehabt. Ich finde einfach, dass das bessere Auto. Und trotzdem gehen wir dann immer auf diese moralische Fragestellung, darf man das, soll man das, kann man das? Man muss natürlich auch den Flughafenbau dann irgendwann dekarbonisieren, die Bauweisen. All das ist ja ein gewaltiger zivilisatorischer Transformationsprozess, vor dem wir heute stehen. Und den können wir ja nur konstruktiv bewältigen, indem wir sagen, was können wir an Verbesserungen liefern? Sobald wir anfangen, es in die andere Richtung zu denken, kommen wir in eine fürchterliche Negativität hinein. Und das ist ja das, was auch diese ganze Debatte ja blockiert. Solange wir uns quasi gegenseitig Verhaltensweisen vorwerfen, dann fährt die Debatte immer im Kreis herum und dann gibt es letztendlich keinen positiven Ausgang und die Gesellschaft wird sich darüber spalten. Das haben wir ja schon öfters erlebt. Es ist besser, so zu denken aus der Zukunft heraus, wie würde denn, das ist ein Visionsprozess, den wir in der Zukunftsforschung sehr oft einsetzen, wie würde denn eine dekarbonisierte Welt aussehen und was bräuchten wir dafür? Und dann merken wir sind eigentlich viel weiter in den Möglichkeiten und das sehen aber ganz viele Menschen nicht. Und deshalb glaube ich, dass es sinnvoll ist, das viel mehr in die Köpfe zu bringen, es zu formulieren, indem man auch sagt, was sind die neuen Qualitätsmaßstäbe für einen Flughafen oder für das Fliegen selber, sodass wir quasi eine Art Positiveffekt, einen Motivationseffekt haben. Das kann auch darin enden, dass wir auf bestimmte Flüge verzichten, weil es dann auch keinen Spaß mehr macht zu fliegen oder weil es sinnlos geworden ist, weil man es durch bessere Dinge erledigen kann. Auch der Verzicht ist Teil davon. Aber ich glaube, wenn wir die moralische Ebene in dieser Weise aufschließen, dann kriegen wir ein gewaltiges Zukunftsproblem. Dann ist nämlich die Zukunft immer nur Verzicht und dafür werden die Menschen ihr Verhalten nicht ändern.
Ein interessanter Punkt, dass man nicht immer auf dem Negativen herumreiten sollte, Carola Knut. Wenn wir über diese negativen Punkte sprechen, dann kommen wir schnell in diese Verbotsdebatte rein, also Kurzstreckenflüge erstmal verbieten, dieses verbieten, jenes verbieten und eröffnen zu wenig Möglichkeiten, wie man vielleicht anders umgehen könnte mit dem Problem, Alternativen schaffen oder auch Fliegen möglich machen in einem anderen Rahmen und vielleicht zu anderen Zwecken. Wie würden Sie sich das wünschen als junge Frau?
Ich würde mich kurz noch einmal auf den Wortbeitrag davor beziehen. Und zwar fand ich das auch, also man muss immer lösungsorientiert denken. Ich glaube, sonst kommt man genau in eine Negativspirale rein, wie das jetzt gerade erklärt wurde. Allerdings muss man schon meiner Meinung nach einen Anfangspunkt setzen. Also zum Beispiel in unseren internationalen Klimaverträgen, die wir haben, also das Pariser Klimaabkommen oder auch das Kyoto-Protokoll, legt ja fest, wie viel Emission gespart werden muss. Und bisher ist es leider so, dass der internationale Flugverkehr dort nicht richtig benannt ist. Und ich finde, sowas muss dann schon rein, damit man dann auch seine Ziele definieren kann, auf die man positiv hinarbeiten kann.
Flugverkehr nicht richtig benannt, weil nicht alle klimaschädlichen Effekte einbezogen werden?
Das und weil die Zuständigkeiten nicht klar definiert sind, welches Land welchen Flugverkehr auf seine CO2-Bilanzen oder Treibhausgasbilanzen berechnen soll. Und deswegen wird jetzt meistens immer ein bisschen rausgerechnet aus diesen ganzen globalen Berechnungen, was natürlich logischerweise nicht wirklich sinnvoll ist.
Frau Knuth, darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass das schon entschieden worden ist? Das Pariser Klimaabkommen, als das beschlossen worden ist, hat folgende Entscheidung für den internationalen Luftverkehr getroffen. Sie haben erstens entschieden, dass der Domestikverkehr, das heißt der inländische Verkehr, über die nationalen Klimaschutzprogramme der Mitgliedstaaten der UNO erfolgen muss und dass der grenzüberschreitende Verkehr, das heißt der internationale Verkehr, reguliert werden muss über die UNO-Luftfahrtorganisation ICAO. Also das hat das Pariser Klimaschutzabkommen schon sehr klar geregelt, wollte ich nur darauf aufmerksam machen.
Das ist klar, nur dann hat das ja nichts mit den einzelnen Staaten zu tun. Also eine UN-Organisation schafft ja nicht genau dieselben Anreize wie einzelne Staaten. Und da, das muss her, dass es so in so eine positive Schleife kommen kann, damit dann auch Ziele erreicht werden können und nicht nur ja, negative Gefühle ausgelöst werden.
Nun wird ja die Luftverkehrsbranche durchaus privilegiert behandelt, nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit. Herr von Randow, da können Sie vielleicht auch noch mal oder Herr Werner auch noch mal ein bisschen mit uns in die Geschichte gucken. Das stammt aus dem Jahr 1944, Chicago-Konvention, da wollte man die Luftverkehrsbranche stärken. Inzwischen sind wir auf einem ganz anderen Dampfer, aber immer noch sind Steuerprivilegien da. Keine Mehrwertsteuer auf Flugbenzin. Jetzt können wir sprechen, machen wir eine Steuer, machen wir eine Ticketsteuer oder Vielfliegerabgabe. Das wären Möglichkeiten, wie man da regulieren könnte, ohne gleich mit Verboten zu arbeiten, sondern würde es einfach teurer. Diese Privilegierung der Luftverkehrsbranche, kann ich mir vorstellen, dass Sie sich darüber sicher freuen, hat auch viele Gewinne eingebracht. Muss das im Sinne der Gerechtigkeit weg?
Wir halten überhaupt nichts, wenn ich das für die deutsche Luftverkehrswirtschaft sagen darf, von einer Privilegierung des Luftverkehrs. Überhaupt nicht. Wir halten eine gleichmäßige Behandlung durchaus für sinnvoll. Und ich will das mal nochmal aufgliedern, wie das eigentlich ist. Also wir haben in Deutschland keine Kerosinsteuer. Und als der Gesetzgeber der Auffassung war, wir brauchen eine Besteuerung, auch da hat er klugerweise eine Luftverkehrssteuer eingeführt, die übrigens sehr viel mehr und sehr viel höher ist, als eine Kerosinsteuer nach dem europäischen Recht wäre.
Erstens aber das europäische Recht hat nur eine ganz geringe Kerosinsteuer, ich glaube 1 oder 2 Cent pro Liter.
Moment
ne?
mal, ja,
ja, nochmal, die, Luftverkehr, ist schon wichtig, dass
die
wir
Luftverkehrssteuer ist um ein Vielfaches höher. So, das ist das eine. Das zweite ist, seit inzwischen 10 Jahren wird der Luftverkehr, der europäische Luftverkehr, über den Emissionshandel bepreist. Das ist der einzige Verkehrsträger, kein anderer Verkehrsträger ist über den Emissionshandel bepreist. Was ich damit sagen will, ist, Sie können nicht alle gleich behandeln, sondern Sie müssen, wenn Sie sagen, es bedarf eine gleichmäßige Belastung und CO2-Bepreisung, müssen Sie Verkehrsträger spezifisch Lösungen finden. Und die muss anders aussehen für ein Automobil, für eine Bahn und für den Luftverkehr. Warum? Allein schon aufgrund der Tatsache, dass der Luftverkehr international ist. Deswegen gibt es Instrumente, die sind international wettbewerbsneutral, besteuern aber auch. Und das ist das, was wir begrüßen. Deswegen, es ist einfach eine Mär, es ist ein Märchen, dass der Luftverkehr nicht besteuert wird. Er wird durch andere Instrumente besteuert und wir sind sehr dafür. Und ich möchte nur eins ergänzen. Es sind wir als Luftverkehrswirtschaft, die seit 2019 inzwischen, seit 4 Jahren, die Regierung in Deutschland und auch die EU-Kommission bitten und auffordern, Mindestpreise im Luftverkehr, im europäischen Luftverkehr festzulegen, weil wir es für falsch halten, mit solchen Dumpingpreisen auf den Markt zu gehen. Das sind falsche Anreizinstrumente und da bin ich bei der Frau Knuth. Wenn ich nur deswegen mal eben über ein Wochenende nach Mallorca fliege, weil ich irgend so ein 9-Euro-Schnäppchen bekommen habe, das ist sicherlich nicht nachhaltig. Das halten wir für falsch.
Matthias von Randow hörten Sie gerade, den Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Luftverkehrswirtschaft. Er diskutiert im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur zum Thema Umweltsünder, Luftfahrt, Fliegen begrenzen, verbieten, klimaneutral machen mit Patrick Bernau von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dem Zukunftsforscher Matthias Hawks und Carola Knuth vom Bundesvorstand der BUND Jugend. Herr Bernau, Herr von Randow hat das gerade gesagt, die Luftverkehrsbranche wird auf jeden Fall besteuert, aber nicht genug, weil sie auch mehr Dreck ausstößt als zum Beispiel die Bahn?
Ja, da sind wir am ersten Punkt, Herr von Randow, wo ich in Ihrem Satz eine leicht andere Ansicht habe. Die Deutsche Bahn unterliegt durchaus dem Emissionshandel, weil sie mit Bahnstrom fährt in weiten Teilen und Stromproduktion unterliegt dem Emissionshandel. Insofern ist der Flugverkehr nicht das einzige Verkehrsmittel.
Herr Berner, können Sie in kurzen Worten den Emissionshandel erklären?
Ja, also der Emissionshandel funktioniert im Wesentlichen so, dass die EU für die komplette EU, für die beteiligten Sektoren festlegt, wie viel CO2 ausgestoßen werden darf. Da gibt es dann einen Abschmelzpfad, der ist jetzt jüngst verlängert, bis in die 2050er Jahre rein. Die EU hat politisch festgelegt, wie viel CO2 in diesen Sektoren ausgestoßen werden darf. Das wird auch erreicht, das hatten die vergangenen Jahre gezeigt. Nirgends hat das so gut funktioniert wie da. Und der Handel kommt dann ins Spiel, weil eine Menge an Zertifikaten ausgegeben wird, die diesen CO2-Emissionen entspricht. Und die können Unternehmen dann untereinander handeln. Aber egal wie viel sie handeln, sicher ist, es wird nicht mehr CO2 ausgestoßen, als es Zertifikate gibt.
Dankeschön für die Erklärung.
Wir waren bei der Frage, ob der Luftverkehr nicht genügend besteuert wird. Das wird er natürlich dann sicher spätestens dann, wenn wir auf den interkontinentalen Luftverkehr gucken. Aber das ist auf der anderen Seite auch schwierig, denn wir haben alle das Wort Carbon Leakage schon mal gehört. Also die Tatsache, dass wenn man in Europa zum Beispiel zu hart gegen CO2-Ausstoß vorgeht, dass man dann am Ende nur dafür sorgt, dass man die entsprechenden Industrien aus Europa vertreibt, sie woanders hingehen und dort dann weiterhin CO2 ausstoßen. Man hat der Umwelt nicht geholfen, aber man hat die Industrie verloren.
Aber die Mobilität wird ja hier genutzt. Und die Frage war eben, die ich versuchte so ein bisschen einzuschummeln, ob dann vielleicht die Mobilitätsformen, zum Beispiel Bahnfahren, die nachweislich sehr viel weniger klimaschädlich sind als das Fliegen zum Beispiel, auch weniger besteuert werden sollten, also Vorteile bekommen.
Also im Moment ist das tatsächlich ja. Es gibt diese Effekte mit dem Ozon und den Kondensstreifen, die Sie vorhin angesprochen haben. Aber über den Emissionshandel ist das innereuropäische Fliegen zumindest im Moment klimaschonender, als wenn ich Auto fahre. Ich kann es übertrieben sagen, wenn ich von Frankfurt aus nach Mallorca fliege in den Urlaub und mich dort dann in Palma in ein Hotel setze, dann war das für den Gesamt-CO2-Ausstoß der Europäischen Union besser, als wenn ich mit dem Auto in den Spessart gefahren bin. Denn das Auto, dessen CO2-Ausstoß kommt zusätzlich. Der kommt auf den europäischen Emissionshandel noch oben drauf. Da sehe ich nicht so das Problem. Nicht bei den Kurzstrecken, nicht bei dem, was wir mit der Bahn ersetzen können. Da ist im Moment fast egal, ob wir fliegen. Das Problem ist der interkontinentale Flugverkehr. Der unterliegt nicht dem Emissionshandel, der stößt viel mehr aus. Aber an den kommt man dummerweise nicht so richtig leicht ran, solange wir uns nur auf Europa konzentrieren. Denn wenn wir da in Deutschland zu hart rangehen, dann fliegen die Leute halt mit Emirates über die Emirate nach China oder nach Australien oder wo immer sie hinwollen. Da ist es, wie auch in ganz vielen anderen Bereichen des Klimaschutzes, extrem wichtig, dass wir einen internationalen Konsens kriegen. Und den bräuchten wir sehr dringend.
Also ich würde gerne nochmal dieses Carbon-Leakage-Problem ansprechen. Das haben wir auch in der Stahlindustrie insgesamt, in energieintensiven Industriebereichen auch. Und in der Klimapolitik müssen wir insgesamt unheimlich aufpassen, dass Carbon Leakage nicht entsteht. Wie gesagt, das gilt nicht nur für den Luftverkehr, sondern für weite Industrieteile auch, dass das nicht passiert. Im Luftverkehr, was bedeutet das? Ich will das mal an einem ganz kleinen praktischen Beispiel machen, damit vielleicht auch die Zuhörer verstehen, worüber reden wir hier. Das hört sich immer sehr technisch an. Es geht ja um Passagiere, die von A nach B wollen. Nehmen wir doch mal einen Passagier, der von Berlin nach Singapur muss. Der hat ganz viele Angebote. Er könnte zum Beispiel mit der Lufthansa über Frankfurt nach Singapur fliegen. Er könnte aber auch mit der Turkish Airlines über Istanbul dorthin fliegen. Und er könnte auch mit der Emirates über Dubai dorthin fliegen. Und. Wenn Sie jetzt Folgendes machen und sagen, prima, hier unsere europäischen Fluggesellschaften kriegen jetzt diese und jene Auflagen, was dann auch dazu führt, dass der Ticketpreis sich erhöht, was ja erstmal im Prinzip nicht falsch ist. Aber sie erreichen diesen Effekt nur für diese unseren Fluggesellschaften und eben nicht für die internationalen. dann bleibt der Ticketpreis zum Beispiel bei der Turkish Airlines niedrig und dann sagt der Passagier, ist doch klar, dann fliege ich von Berlin mit der Turkish über Istanbul dorthin. Warum nicht? Die Turkish Airlines ist eine gute Fluggesellschaft. Das Drehkreuz ist auch gar nicht sehr viel weiter entfernt als Frankfurt, wenn man dann mal die Dimension Berlin bis Singapur vergleicht. Also deswegen kommt es darauf an, dass wir international auch taugliche, wirksame Regeln finden. Eine erste ist unglaublich mühselig verhandelt worden, 2016 dann auch entschieden worden. Und hat es dann einen Einstieg in die internationale CO2-Bepreisung des Luftverkehrs gegeben. Das war übrigens enorm mühselig und das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Da müssen wir weiterkommen. Das ist diese Bepreisung, die wird Corsia genannt. Es ist immerhin eine erste Bepreisung des kompletten internationalen Luftverkehrs von CO2. Diese Entscheidung zu treffen innerhalb der UNO-Organisation ICAO war extrem mühselig und es war interessant, dass in dieser UNO-Versammlung die Luftverkehrswirtschaft vertreten durch ihre beiden internationalen Organisationen dort als Gast eingeladen waren und ausgerechnet die Luftverkehrswirtschaft hat massiv geworben, dass die dort vertretenen Länder tatsächlich diese Entscheidung treffen. Wo haben Sie das, dass ein Wirtschaftsbereich eine Bepreisung erbittet, sozusagen vom Gesetzgeber?
Also wir haben jetzt aber gesprochen, dass die Langstreckenflüge das Hauptproblem sind, dass da am meisten klimaschädliche Emissionen ausgestoßen werden. Ich weiß jetzt nicht genau, da können Sie mir vielleicht nochmal helfen, in welchem Bereich, wie viel geht da auf das Konto Tourismus und wie viel auf das Konto Geschäftsreisende? Matthias Hawks, ist da das nächste große Thema, das aufscheint, dass wir über den Massentourismus in der Form, wie wir ihn in den letzten 20, 30 Jahren gelebt und vorangetrieben haben, nachdenken müssen?
Also ich glaube, dass wir in der Tat eine andere Marktsituation haben werden, wie wir sie in anderen Branchen auch schon hatten. Dass nämlich diese extrem Billigmärkte, man könnte das den Schlecker-Effekt nennen, dass die irgendwann an ihre Grenze stoßen. Und das ist ja in der Tat so, dass die Verbesserungen, die qualitativen Verbesserungen auch in der Umweltfrage, teilweise daran scheitern, dass es eben eine Überkonkurrenz in diesem Bereich gibt, wo eben mit 9-Euro-Tickets eine ganz andere Einstellung zum Fliegen regelrecht gezüchtet wird. Das ist ein riesiges Problem. Aber wir müssen natürlich auch verstehen, es ist eben nicht nur elitär, dass Leute fliegen, sondern es gibt ganz, ganz unterschiedliche Motive. Also wir kennen zum Beispiel mehrere Menschen, die globale Expatriates sind. Also wenn Sie mal wissen, dass zum Beispiel in den Philippinen ungefähr 8 Millionen Menschen im Ausland arbeiten, interkontinental arbeiten und mindestens einmal im Jahr zu ihrer Familie zurückfliegen, dann wissen Sie, dass da auch ganz andere Menschen in den Maschinen sitzen. Und es ist in der Tat so, dass wir ganz, ganz unterschiedliche Motivlagen haben. Und was man heute schon absehen kann, ist, dass die klassischen Businessreisen, die ja ein riesiges Segment waren, aber die natürlich auch das lukrativste für die Fluggesellschaften waren, dass die schon einen abnehmenden Charakter haben werden. Das ist natürlich, hängt zusammen mit der Veränderung, mit der Umkehrung der Globalisierung. Wir nennen das auch Glokalisierung. Also, dass wir diese großen Managerströme, die es also vor 10 Jahren noch gab, die immer über den großen Teich geflogen sind, da wird natürlich vieles auch auf die virtuellen Medien übersetzt werden.
Lassen Sie uns da mal einen
Aber
kleinen
wir haben trotzdem
Exkurs
wachsende in die, Gruppen. Wohlstand bedeutet auch Auslandsreisen und das bedeutet auch Fliegen. Und in den Schwellenländern wird da in der Tat noch viel zunehmen. In der Tat, was hier geschildert worden ist, ist ja völlig richtig. Das ist ein globales Problem und nur das CO2-Problem können wir sowieso nur global lösen. Und es geht ja in Schritten voran. Das macht mich eigentlich persönlich optimistisch. Am Ende werden diese Abkommen nach vielem Gewürge, in dem Moment, wo eine Krise entsteht, geht es eben auch schneller. Ja, dass man sich zu solchen Dingen einigt, die letztendlich auch dann eine neue Systemik schaffen und die Anreize in die richtige Richtung setzen.
Sie haben eben schon angesprochen, dass die Unternehmen, Wirtschaft, also die Flugreisenden, dass es weniger geworden ist, dass da schon ein Wandel im Begriff ist. Ist die Wirtschaft, sind die Unternehmen da tatsächlich so etwas wie ein Motor, dass sie sich auch als nachhaltig präsentieren wollen, dass sie auch vielleicht sparen müssen und sehen, wir haben die Alternative über digitale Konferenzen, sodass Geschäftsreisen durchaus entfallen können, also dass sie sich insofern auch einen grünen Anstrich geben können, was sie dann wieder an der Börse interessant macht, Herr Bernau?
Ein Stück weit ja, aber ich halte diesen Effekt im Moment für relativ überschätzt. Wir haben sicher während der Pandemie bemerkt, dass man mehr remote machen kann und nicht so viel fliegen muss, wie man das früher gemacht hat. Aber jetzt nach 2-3 Jahren Pandemie und Reiselosigkeit merkt man schon auch, dass es Probleme gibt, wenn man sich nicht persönlich sieht. Inzwischen ist das in Dutzenden von Studien auch richtig handhabbar gemacht worden. Man ist nicht mehr bloß aufs Gefühl angewiesen. Man ist in Videokonferenzen wirklich messbar weniger kreativ. Man ist sogar messbar weniger hilfsbereit und empfänglich für Hilfsbitten von den Kollegen. Und es trägt, auch das ist inzwischen ordentlich untersucht, es trägt messbar zur Innovationskraft bei, wenn man sich persönlich trifft und auch mal über Dinge redet, dann abends beim Bier, die nicht auf der Tagesordnung standen. Das passiert ja alles nicht, wenn man im Zoom-Meeting sitzt. Insofern glaube ich nicht, dass der Rückgang des Luftverkehrs so hart ausgeprägt sein wird, wie er uns im Moment scheint. Im Gegenteil, wir haben ja gesehen, jetzt akut in diesen Wochen, wie sehr sich die Leute, und zwar Geschäftsreisende wie Privatreisende, auf alle Formen der Mobilität und der persönlichen Treffen gestürzt haben, als es dann irgendwann mal wieder ging. Wir beschreiben das bei uns am Sonntag auch noch mal ein bisschen ausführlicher. Wenn man sich das anguckt und das kombiniert mit dem allgemeinen Wachstum der Weltbevölkerung und der Weltwirtschaft, dann bin ich mir am Ende nicht so sicher, wie der Nettoeffekt ausfällt. Ob wir am Ende wirklich dastehen, dass weniger geflogen wird als vorher.
Carola Knut, bedeutet das, aufs Fliegen werden wir definitiv in Zukunft nicht verzichten können?
Ja, ich wollte da tatsächlich gerade drauf eingehen, weil ich die Aussage ein bisschen spannend fand oder schwierig fand, dass Unternehmen weiterhin fliegen müssen, weil ich glaube, wer fliegen muss, das sind ganz klar Familienmitglieder, die überall auf der Welt verstreut sind. Das sind Menschen, die auf zum Beispiel in den Pazifischen Inseln, auf den Pazifischen Inseln wohnen und von dort einfach nicht wegkommen ohne einen Flieger. Und das sind dann auch wieder globale Gerechtigkeitsperspektiven, dass diese Menschen fliegen dürfen und müssen und das auch können. Und nicht wir aus dem globalen Norden, die bisher immer geflogen sind. Und da muss sich das, glaube ich, verschieben, wer fliegt und wer nicht mehr fliegt. Dadurch kann man dann ausrechnen, sozusagen, ob es dann im Endeffekt zu weniger Flügen kommen muss, glaube ich trotzdem. Aber da ist dann auch wichtig, dass wir uns ein bisschen zurücknehmen, einfach weil wir wissen, dass unsere Zeit ist jetzt sozusagen gekommen, nicht mehr so viel zu fliegen.
Warum müssen wir eigentlich, Frau Knut, wenn ich Sie direkt fragen darf, warum müssen wir insgesamt weniger fliegen, wenn wir das klimaschonend hinkriegen?
Also persönlich glaube ich, die Hoffnung, dass wir bis 2050 klimaneutral fliegen können, ist sehr unrealistisch. Also es muss einfach noch sehr viel geforscht werden und dann muss das ganze Jahr, die ganze Technik auch noch in alle Fluggesellschaften dieser Welt distributiert werden und es passiert nicht so schnell. Und die Klimakrise kommt früher. Deswegen muss das verringert werden. Es muss Mobilität verlagert werden, deswegen auch weniger fliegen. Ich sage ja nicht, dass man weniger mobil sein muss, sondern man soll nicht mehr mit dem Flieger mobil sein. Und dann dieser Rest an Flugzeit und Flugstrecken, die nicht vermieden werden kann, zum Beispiel wegen Arbeitsmigration, wegen dem Wohnort, das kann man ersetzen und das muss dann auch ersetzt werden und das muss möglichst schnell ersetzt werden mit besseren Kraftstoffen zum Beispiel.
Herr von Randow, ist es möglich, dass wir bis 2050 in der Luftverkehrsbranche klimaneutral werden, wenn wir im Hinterkopf behalten, dass 2/3 der Emissionen, die ausgestoßen werden, die klimaschädlichen Ozonwolkenbildungen sind, die nichts mit dem Kraftstoff zu tun haben?
Also ich bin sehr sicher, dass wir dieses Ziel erreichen können und da widerspreche ich auch ganz klar Frau Knut. Sie haben einen ganz wesentlichen Faktor ausgelassen bei möglicherweise Ihrer Analyse und das ist das Thema einer CO2-Bepreisung über Instrumente wie den Emissionshandel. Das ist ja das Faszinierende am Emissionshandel, dass dadurch ein Bepreisungsinstrument gefunden worden ist, das eine CO2-Emission begrenzt. Das heißt, die einbezogenen Bereiche mit einem ständig sich absenkenden Cap tragen dazu bei, dass CO2-Emissionen senken. Wenn wir also die unterschiedlichen Elemente, ich habe ja die großen Hebel angesprochen, erstens, sie ersetzen ältere Maschinen durch energieeffizientere, die durch Technologie effizienter geworden sind und weniger Treibstoff ersetzen. Das ist ein großer Hebel. Wenn wir zweitens es schaffen, daran wird ja intensiv gearbeitet, dass fossile Kerosin durch einen nachhaltigen Kraftstoff zu ersetzen und drittens diese sehr intelligenten CO2-Bepreisungsinstrumente wie den Emissionshandel zu nutzen und wir das auch schaffen, auf der internationalen Ebene zu solchen Abkommen über solche Bepreisungsinstrumente zu kommen, dann kriegen Sie das natürlich entsprechend neutral hin. Und ich finde, angesichts der Tatsache, dass doch weltweit Menschen fliegen und die werden dauerhaft fliegen werden. Ob sie nun mehr fliegen oder weniger, sei mal dahingestellt, aber es wird viel geflogen werden, finde ich, ist es aller Anstrengungen wert, genau dieses Ziel auf diesem Weg zu erreichen.
Wahrscheinlich ist es möglich, irgendwann klimaneutrales Fliegen zu schaffen, nur die Frage ist, wie schnell. Nach aktuellen Berechnungen haben wir nur noch 7 Jahre Zeit, um zum Beispiel in Deutschland unsere Emissionen auf null runterzuschrauben, weil wir einfach die Möglichkeit haben, schnell aus sämtlichen Emissionen auszusteigen. Andere Länder haben diese Möglichkeiten nicht. Es ist wieder eine Gerechtigkeitsperspektive, dass wir deswegen auch die Verantwortung haben, schnell auszusteigen aus sämtlichen Emissionen. Und in 7 Jahren, das können Sie mir auch nicht erklären, wird das nicht so schnell funktionieren mit energieeffizienteren Flugzeugen, einem anderen Kerosin und einer guten Bepreisung.
Also grundsätzlich nachdenken müssen wir vielleicht doch nochmal über das, was wir unter Mobilität und damit verbunden auch unserem Freiheitsbegriff verstehen. Matthias Hawks, wir sprechen da viel über Hypermobilität, also dass wir uns unglaublich viel und unglaublich schnell irgendwo hinbewegen, ein Wochenende dorthin, den Urlaub immer im Ausland oder immer eine Flugreise, das machen ja sehr viele Menschen. Muss das eigentlich sein oder brauchen wir tatsächlich jetzt im Augenblick der Krise die Rückbesinnung auf das, was kann man mit weniger Aufwand an Mobilität machen, ohne dass wir uns eingeschränkt oder weniger glücklich fühlen?
Also das glaube ich auch. Es ist ja immer die Frage, wie stark sind diese Zugänge an Mobilität, an körperlicher Mobilität und wie sie sind in der Gesellschaft verteilt. Und wenn man sich die Zahlen da anguckt, dann ist erstaunlich, dass das sich gar nicht so viel verändert hat. Also es gibt einfach so ein paar viel Hypermobilisten von vielleicht 2-3%, so wie ich, die auch aus beruflichen Gründen eben sehr, sehr viel unterwegs sind. Und dann fällt das eben so ab bis zu Menschen, die eigentlich auch gar nicht so sehr viel unterwegs sind und gar nicht so sehr viel fliegen und auch keine Motivation dazu haben. Also ich glaube, dass wir die großen Zuwachszeiten einfach hinter uns haben und dass es jetzt darum geht, diese sich abflachende Kurve zu gestalten in die Zukunft hinein. Durch Technologien, auch durch Soziotechnologien eben, ist es nicht kommt es nicht auch schwer in Mode wieder in der Region Urlaub zu machen. Das kann man den Leuten nicht vorschreiben, aber wir sehen, dass es auch selbstregulative Mechanismen in Gesellschaften gibt und dass jeder Trend irgendwann auch einen Gegentrend erzeugt. Und der Trend zu permanenter steigender Mobilität hat in den letzten Jahren auch vor Corona schon Gegentrends entwickelt, wo die Leute gesagt haben, muss es immer sein, diese extreme Hektik. Und das wird im Grunde genommen, kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass es auch chaotische Effekte dieses Übergangs sind, die diese Zuwächse weiter bremsen würden, weil wir sehen, dass wir jetzt momentan wieder so eine Nachhollust haben. Das ist ja auch verständlich. Die Leute wollen sich mal wieder sehen nach 2 Jahren. Die besuchen Geschäftsfreunde oder sowas. Aber gleichzeitig gibt es schon wieder den nächsten Überdruss, weil letztendlich dieses extrem empfindliche und komplexe System Luftfahrt gar keine Kontinuität mehr so hinstellen kann. Ja? Und ich glaube, das wird noch lange andauern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in eine Zeit kommen, wo die Leute auch sagen, ach, Fliegen, das ist aber wirklich, es ist so stressreich, weil es sind so unglaublich viele Faktoren, die stimmen müssen, damit es ein nahtloses Flugerlebnis gibt. Und für viele Menschen, auch für mich zum Beispiel, und ich kenne viele, viele andere auch, die sagen, nee, also Fliegen ist eigentlich gar nicht mehr so das Tolle, was wir immer hatten. Das hat ja auch was unheimlich Emotionales. Ja? Also fliegen können, ich weiß noch, als ich zum ersten Mal als Kind geflogen bin, man darf diese emotionalen Elemente ja bei diesen Debatten auch nicht vergessen. Aber es könnte eben sein, dass es auch eine Normalisierung gibt. Ja. Und das wäre doch eigentlich das, was wir uns alle wünschen können, dass wir mit vernünftigeren Formen auch mit diesen Problematiken zwischen Ökonomie und Ökologie in Zukunft umgehen werden.
Patrick Bernau, ja bitte Frau Knut.
Ich wollte nur kurz die Zahlen einwerfen zum Thema zum Stichwort Vielflieger. Und zwar ist es so, dass 1% der Menschen auf der Welt für 50% der Emissionen im Flugsektor zuständig sind. Das sind also die sogenannten VielfliegerInnen. Und wenn man sich das runterrechnet oder hochrechnet darauf, dass 6% sämtlicher Emissionen vom Flugverkehr kommen, sind sozusagen diese 1% Bevölkerung für 3% sämtlicher Emissionen in einem Jahr zuständig. Und das ist sicherlich sehr schnell regulierbar.
Machen wir weiter.
Die Sachen, wie gesagt wurden, ja, genau.
Machen wir weiter mit dem Blick in die Zukunft. Patrick Bernau, wo geht die Reise hin beim Reisen? Demnächst doch mehr mit Fahrrad und Bahn oder beidem?
Ich glaube, das wird am Ende sehr davon abhängen, welche politischen Regeln es auf Dauer gibt. Herr Hawks, ich bin nicht so ganz davon überzeugt, dass die Leute sich in ihren Gewohnheiten so leicht verschieben, wie ich den Eindruck gewonnen habe, dass sie es sind. Die Leute haben aus meiner Sicht eine gewisse Beharrungskraft. Und wenn da nichts kommt, was den Flugverkehr merkbar verteuert oder erschwert, was, wir haben es ja diskutiert, in Teilen vielleicht auch gar nicht nötig ist, dann, glaube ich, werden die Leute froh sein, wenn sie sich wieder sehen. Und ja, den einen oder anderen 6-Stunden-Flug für ein halbstündiges Treffen, den wird man möglicherweise schon durch eine Videokonferenz ersetzen. Aber dass die Leute jetzt im großen Maßstab an die Mosel fahren, statt in die Türkei zu fliegen, ich glaube, bevor sie das tun, müsste Fliegen schon noch ein gutes Stück teurer oder beschwerlicher werden.
Matthias von Randow, ja, wenn Sie ja in die Zukunft schauen.
Es wird teurer und beschwerlicher.
Ja, Herr Hox. Matthias von Randow, wenn Sie in die Zukunft schauen, Sie haben eben schon angesprochen, Sie wollen oder Sie arbeiten auch zusammen mit der Bahn, um Fliegen und Bahnfahren besser miteinander zu verschränken. Könnte es sein, dass sich Sie in 20 Jahren, wenn wir Sie hier zu einer Sendung einladen und wir dann noch aktiv sein sollten, vorstelle, nicht mehr als Branchenvertreter der Luftverkehrswirtschaft, sondern als Mobilitätsexperten, Vertreter der Mobilitätswirtschaft insgesamt?
Ja, das bin ich ja sowieso. Ich meine, Sie wissen, dass ich 10 Jahre in der Bundesverkehrspolitik tätig war. Ich verstehe mich sowieso als ein Mobilitätspolitiker. Und vor dem Hintergrund möchte ich einfach auch nochmal unterstreichen, was das eigentlich ist, internationale Mobilität, wovon sie getrieben ist. Das ist das Bedürfnis der Menschen, weltweit zusammenzukommen. Und nochmal, wir haben, glaube ich, in diesem sehr schönen Gespräch herausgearbeitet, dass der wesentliche Anteil der Klimaemissionen durch die langen Strecken entsteht, die langen Strecken, die überwunden werden. Da gibt es auch keine Alternative. Sie können mit dem Auto nicht nach Singapur fahren. Das können Sie aber, das macht keiner. Auch mit dem Zug werden Sie es nicht machen. Und mit dem Schiff macht man es heute auch nicht mehr. Also wenn wir global mobil bleiben wollen, und ich glaube, dass die Menschen das bleiben wollen, dann braucht man diesen internationalen Luftverkehr. Dieser internationale Luftverkehr ist ein Ermöglicher von globalen Kontakten, die wichtig sind in vielerlei Hinsicht. Und ich sehe die Zukunft eher so, dass daran festgehalten wird, an dieser globalen Mobilität. Und umso wichtiger, und das ist mir wirklich ganz wichtig in diesem Gespräch auch nochmal zu unterstreichen, ist, dass wir genau diese Mobilität, diese Luftverkehrsmobilität in Einklang mit dem Klimaschutz bringen. Und das wird gehen. Und dafür sollten wir uns engagieren.
Carola Knuth, Sie sollen als Vertreterin der BND-Jugend das Schlusswort haben. Wir haben hier wirklich sehr schön darüber gesprochen, was man tun kann, wie eine Zukunft aussehen könnte. Herr Hox sprach eben von Emotionen, die auch mit dem Fliegen zusammenhängen. Mit welchen Emotionen gehen Sie jetzt an den Wandel dieser Mobilitätsthematik ran?
Auf jeden Fall mit dem Gefühl der Herausforderung, aber auch ein bisschen einem positiven Gefühl, weil ich persönlich schon das Gefühl habe, dass sich da viel tut. Und wenn nicht nur darüber nachgedacht wird, wie Fliegen unattraktiver gemacht werden kann, sondern auch darüber nachgedacht werden kann, wie Alternativen ausgebaut werden, dann glaube ich, haben wir zumindest in Europa die Chancen, durch Züge und durch Busse sehr schnell und sehr gut eine Mobilitätswende anzugehen, die auch nicht verhindert, dass sich Menschen kennenlernen können. Aber zu einer Mobilitätswende gehört halt auch Umdenken, dass ein 30-minütiges Gespräch verbindet die Menschen nicht, sondern dann eher für ein halbes Jahr woanders auf der Welt zu bleiben oder für mehrere Jahre vielleicht sogar, ist noch viel mehr verbindend, als nur einmal schnell irgendwo zu sein. Demnach finde ich, ist das nochmal eine gute Perspektive zu sehen, wie schaffen wir diese Verbindung nachhaltiger, weil ich das natürlich nicht will, dass die Menschen sich nicht mehr connecten. Genau, und da ist auch nochmal die junge Perspektive super wichtig, weil wir als junge Menschen sind super mobil und haben meistens nicht das Geld, und da dann nochmal über andere Alternativen nachzudenken, wie man günstiger und nachhaltiger durch die Welt reisen kann, ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt.
Carola Knuth war das vom Bundesvorstand der BUND-Jugend. Sie diskutierte im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur mit dem Zukunfts- und Trendforscher Matthias Hox, mit Patrick Bernau von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und Matthias von Randow, dem Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Luftverkehrswirtschaft. Ich danke Ihnen allen für diese schöne Diskussion.